ARD.
In Schottland liegt ein ganz besonderer See, der Loch Ness. Er ist auffällig langgezogen, auffällig tief. Sein Wasser ist auch auffällig dunkel. Und in diesem soll es leben. Ein Ungetüm. Einige wollen es schon unter sich durchtauchen gesehen haben. Andere erhöhen sogar und sagen, sie konnten sein tiefes Heulen unter Wasser hören. Doch was ist dran an der Legende des Monsters von Loch Ness? Meine allerliebsten Freundinnen und Freunde des Wissens, ich könnte an dieser Stelle schon echt ziemlich viel sagen, weil ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, das hier wird die letzte Folge vor einer kleinen Pause sein. Aber ich habe mich dazu entschieden, das alles erst am Ende der Folge zu machen, weil ich bin selbst ein bisschen aufgeregt. Lasst uns reinstarten, denn wir werden heute nach Schottland reisen, uns den sagenumwobenen See namens Loch Ness genauer anschauen. Wir werden verstehen, was ihn so besonders macht und gemeinsam auf die Suche nach dem Monster gehen. Das wird spannend, ganz viel Spaß dabei, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Wie die Legende beginnt. Es geht hoch in den Norden Schottlands, in eine raue, oft neblige Gegend. Dort liegt er, der Loch Ness, ein riesiger Süßwassersee in der Nähe der Stadt Inverness. Mit etwa 37 Kilometern Länge hat er mehr Süßwasser als alle Seen Großbritanniens zusammen. Als Nummer 1 findet ihr eine Luftaufnahme von ihm in den Shownotes. Er ist für seine Länge aber ziemlich schmal und was man auch erkennt, sein Wasser ist auffällig dunkel, fast schwarz. Manche behaupten, dass es an der düsteren Legende liegt, die den See umgibt. Doch es liegt eher an einer geografischen Gegebenheit. Im Wasser ist nämlich sehr viel Torf enthalten. Das ist eine erdige Ablagerung aus den umliegenden Sumpfgebieten. Dieser Torf färbt das Wasser ein, wie einen starken Tee. Dazu ist der See mit knapp 230 Metern auch ganz schön tief und das ist ziemlich untypisch für schottische Seen. Die wenigsten haben eine solche Tiefe. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass der Loch Ness vor etwa 12.000 Jahren noch eine Meeresbucht war. Forschende gehen davon aus, dass sich das Land rings um den See und auch um die Stadt Inverness erst später angehoben und damit den Zugang zum Meer abgeschnitten hat. So ist dann wahrscheinlich der Loch Ness entstanden. Und durch diese Tiefe von 230 Metern gelangt nur wenig Sonnenlicht bis zum Boden. So wird das Wasser also sehr, sehr schwarz und wenn dann auch noch Nebel aufzieht, dann kann es schon eine ganz schön gruselige Atmosphäre geben. Seht ihr auf Bild 2 in den Shownotes. Und genau an einem solchen Tag, vor knapp 1500 Jahren, soll sich folgende Geschichte zugetragen haben. Es ist ein grauer Herbst des Jahres 565 und in diesem Herbst wandert ein heiliger irischer Mönch namens Columba mit ein paar Begleitern in Nordschottland an einem Fluss entlang. Dieser Fluss mündet genau am Loch Ness und kurz bevor die Gruppe dort ankommt, hört Columba eine Schaufel. Am Horizont erkennt er eine Gruppe verängstigter Dorfbewohner. Sie beerdigen gerade einen Mann. Als unser Mönch nachfragt, was passiert ist, erzählen ihm die Männer eine düstere Geschichte. Der Verstorbene soll hier am See schwimmen gewesen sein. Dann hat ihn plötzlich irgendetwas in die Tiefe gezogen und als er dann wieder auftaucht, ist es bereits zu spät. Der Mönch hört sich die Geschichte genau an. Dann flüstert er einem seiner Begleiter etwas ins Ohr. Und die Männer mit den Schaufeln in den Händen schauen danach verdutzt, als dieser Mann sich danach einfach so in das kalte Wasser begibt. Alle halten den Atem an und schauen wie gebannt auf den Mann. Es ist fast totenstill. Doch dann Chaos. Mit einem Mal steigt ein gewaltiges Monster aus den dunklen Fluten hervor. Das Wasser wird in alle Richtungen verdrängt und als die Gestalt gerade zum Angriff ansetzen will, schreit Columba das Monster an. Furchtlos blickt er dem Ungetüm in die Augen und zeigt ihm sein Kreuz. Er befiehlt im Namen Gottes, dass es zurückweichen soll. Und das Monster tut unglaublicherweise genau das. Es taucht wieder ab und verschwindet in der Tiefe. Kapitel 2. Ja, Leute, das sind damals einfach andere Zeiten. Mir geht's wie euch. Das klingt alles ziemlich nach Hollywood und Fantasy, nach einer magischen Fabelwelt. Narnia, Herr der Ringe, Harry Potter oder hier Excalibur. Dieses Schwert, das King Arthur aus dem Stein zieht. Also heutzutage würde man so einer Geschichte wahrscheinlich nicht viel Wahrheitsgehalt zuschreiben. Aber damals sieht es ganz anders aus. Columba lässt sie niederschreiben. Sie fungiert für ihn als religiöser Beweis, also dass Gott ihm die Kraft gegeben hat, das Monster zu verjagen. Und das trifft sich für Columba natürlich damals sehr, sehr gut, denn er will als Mönch natürlich, dass mehr Leute gläubig werden. Das Buch, in das dann die Geschichte tatsächlich geschrieben wird, gerät dann aber mit der Zeit in Vergessenheit. Jahrhunderte vergehen, ohne dass sich ernsthaft jemand für die Story oder das Ungetüm im Wasser interessiert. Auch weil der Norden Schottlands, wo der Loch Ness liegt, sehr schwierig zugänglich ist zu dieser Zeit. Es verirren sich einfach nur sehr wenige Menschen hierhin. Bis die Situation sich sehr verändert. Im 18. Jahrhundert gibt es die sogenannten Jakobineraufstände. Das sind schwere Proteste der Schotten gegen die britische Krone. Und London erkennt zu diesem Zeitpunkt, das Land Schottland ist aufgrund seiner schwierigen Zugänglichkeit nur extrem schwer zu kontrollieren. Also wenn es dort, wie jetzt gerade geschehen, zu den Aufständen kommt und es eskaliert, dann kann London nicht eingreifen. Also lassen sie etwas bauen, das unsere Geschichte hier und heute sehr verändern wird. Und zwar eine Straße, die erste richtige befestigte Straße, also die erste Verbindung in den Norden Schottlands. Quer durch das Land führt sie und auch direkt am Loch Ness entlang. Erstmalig tauchen so die Region unter See auf Karten und in Reiseberichten auf. Eine Vielzahl von Reisenden passiert nun diese Ecke. Zunächst bleibt weiterhin alles ruhig um das Wasser, doch im Jahr 1933 passiert es dann. Ein Mann rennt panisch in einen Pub in Inverness, der Stadt direkt am Loch Ness, und seine Geschichte hält die Menschen in Atem. Er berichtet nämlich, dass er zusammen mit seiner Frau im Auto saß und als sie gerade die Straße am See entlang fahren, passiert es. Die Wasseroberfläche bewegt sich. Sofort bremsen die beiden. Sie dachten, es sind kämpfende Enten, doch dann sehen sie es. Zwei Buckel gleiten durch das Wasser. Viel zu groß für einen Seehund oder sowas. Sie schätzen das Ungetüm auf 6 Meter Länge. Enorm groß. Es rollt sich durch den See und taucht dann wieder unter. Der Bericht des Mannes wird sofort von einem örtlichen Journalisten niedergeschrieben. Er erscheint dann weniger später in einer lokalen Zeitung und das löst wiederum eine gewaltige Welle aus. Denn nur 3 Monate später folgt die nächste Sichtung. Ein Ehepaar, wieder erneut auf dieser Seestraße unterwegs, sieht sich auf einmal die rechte Straßenseite genauer an. Dort ist nämlich ein Gestrüpp, also ein riesiger Busch, und dieser fängt an, sich zu bewegen. Dann tritt ein massiger Körper aus den Pflanzen hervor. Ein gewaltiges Tier mit langem Hals, eine unnatürliche, fremde Gestalt. Schwerfällig und bestimmt überquert es die Straße. Dann verschwindet es auf der anderen Seite den Abhang hinunter. Und als sich diese Geschichten plötzlich häufen, kommt vielen ein Gedanke. Warte mal, da war doch was. Da war doch dieser Bericht von diesem Mönch vor 1500 Jahren. Also schlagen sie die alten Bücher auf. Sie lesen erneut, was da geschildert wurde. Und vielen wird klar, im Loch Ness könnte tatsächlich ein Monster wohnen. Kapitel 3 – Das Foto. Ab diesem Zeitpunkt kennt die Geschichte des Monsters von Loch Ness plötzlich kein Halten mehr. Was zuvor nur vereinzelte Berichte aus lokalen Erzählungen waren, entwickelt sich innerhalb weniger Monate zu einer regelrechten Lawine an Sichtungen. Menschen melden sich aus allen Teilen Schottlands, manche sogar aus England. Sie erzählen, sie hätten etwas Unheimliches im Wasser oder am Ufer gesehen. Zu dieser Zeit wird die Straße fertiggestellt, mit der man dann jetzt den kompletten See umfahren kann. Eine Hotelmanagerin beschreibt ein großes Wesen, das das Wasser aufgewühlt habe. Selbst angebliche Fußspuren tauchen auf. Groß, ungewöhnlich geformt, schwer einzuordnen. Und eine Sache fällt bei all den Berichten auf. Sie widersprechen sich. Teilweise sehr, manchmal auch nur ein paar Details, aber generell kann man sagen, sie passen nicht sauber zusammen. Und genau das ist für viele damals umso überzeugender. Denn niemand scheint sich abzusprechen. Niemand erzählt exakt dieselbe Geschichte. Es wirkt chaotisch, ungeordnet, roh, eben genauso wie echte Augenzeugen berichten würden. Auch die Presse stürzt sich auf jede neue Meldung. Reporterinnen und Reporter werden an den Loch Ness geschickt. Radiosendungen greifen das Thema auf. Touristen reisen an. Sie bewaffnen sich mit Ferngläsern und Kameras. Blicken die ganzen Tage und Nächte, die sie vor Ort sind, auf den dunklen See. Jede Welle, jede Bewegung wird beobachtet. Jeder Schatten im Wasser wird diskutiert. Zu diesem Zeitpunkt ist der Hype um Nessie, wie das Monster jetzt genannt wird, schon sehr, sehr krass. Doch ein Tag verändert nochmal alles. Denn als die Menschen am Morgen des 21. April 1934 die Zeitung aufschlagen, trauen viele ihren Augen nicht. In der britischen Zeitung Daily Mail ist ein erneuter Bericht über Nessie. Doch dieses Mal mit Foto. Schwarz-weiß, etwas unscharf, aber dennoch klar erkennbar. Das ist das Monster. Ihr findet das Originalfoto als Nummer 3 in den Shownotes. Auf dem Bild ragt ein langer Hals aus dem Wasser. Man erkennt auch einen Kopf. Das Foto soll von einem angesehenen Londoner Arzt kommen. Er möchte aber namentlich nicht genannt werden. Deshalb geht es unter dem Namen Surgeon's Photograph, also das Foto des Chirurgen, in die Geschichte ein. Das ist er also, der lang ersehnte, echte Beweis. Es gibt das Monster, es lebt im See, oder? Erneut machen sich tausende Menschen auf den Weg nach Nordschottland. Unterschiedlichste Theorien werden laut. Vielleicht ist Nessie ein uralter Dino, der in dem See überlebt hat. Insbesondere der Plesiosaurier kommt für viele aufgrund der Ähnlichkeit in Frage. Auch von dem findet ihr nochmal als Nummer 4 ein Foto in den Shownotes. Das Monster von Loch Ness erlangt spätestens jetzt weltweite Bekanntheit. Das Chirurgenfoto aus 1934 ist für viele der Beweis. Doch als dann jahrzehntelang keine weiteren Aufnahmen dazukommen, werden die Menschen stutzig. Und in den 90er Jahren kommt dann die Wahrheit ans Licht. Kapitel 4 – Ein wütender Mann. Verschiedenste Generationen wachsen über 60 Jahre lang mit dem ominösen Foto des Monsters auf. Immer wieder gibt es Zeitungsartikel davon, es wird in Dokumentationen gezeigt, es taucht sogar teilweise in Schulbüchern auf. Es gibt zwar Zweifel, aber die bleiben meist leise, denn das Foto ist schlichtweg für viele der Beweis. Zum großen Vorteil auch für den Loch Ness und die dortigen Restaurants und Hotels, denn nach wie vor pilgern tausende Menschen Jahr für Jahr zum See. Sie sind fasziniert von den Geschichten, sie wirken wie ein Magnet. Die Menschen kaufen Souvenirs, hoffen auf einen eigenen magischen Moment mit dem Monster. Die lokale Wirtschaft boomt und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligen sich und versuchen, das Monster im See zu finden. Doch in den frühen 1990er Jahren beginnt sich dann das Blatt zu wenden. Alte Akten werden nämlich von unterschiedlichen Historikerinnen und Historikern ausgegraben. Nochmal werden alle Aussagen über das Monster verglichen, alle Sichtungen nochmal genau analysiert. Auch das Foto des geheimnisvollen Chirurgen. Und es kommt wieder ans Tageslicht, dass sich viele Menschen an dieser Stelle widersprechen. Das Ungeheuer wird immer wieder ein bisschen anders beschrieben. Mal hat es einen Buckel, mal sieht es mehr aus wie eine Schlange. Und mitten in diese Zweifel wird dann eine Aussage veröffentlicht, die sehr viele Menschen enttäuscht. Denn in einem britischen Krankenhaus liegt ein Mann. Er ist 91 Jahre alt. Es sind seine letzten Tage, das weiß er. Also erzählt er die Geschichte seines Stiefvaters. Dessen Name lautet Marmaduke Wetherell. Er ist in den 20er und 30er Jahren, also kurz bevor das legendäre Nessie-Foto entsteht, ein Großwildjäger in der Region. Das heißt, er ist darauf spezialisiert, große Tiere zu finden, zu studieren und teils auch zu erlegen. Als er von der Theorie des Monsters mitbekommt, reist er natürlich auch an den Loch Ness. Und er wird von einer britischen Zeitung beauftragt, das Tier zu finden. Und tatsächlich entdeckt er Spuren. Natürlich macht er davon sofort Aufnahmen und er teilt diese auch ganz stolz mit der Öffentlichkeit. Doch dann werden diese Bilder entlarvt, denn was er da präsentiert, sind Spuren eines Fake-Nilpferds. Ja, richtig gehört. Irgendjemand hat ein Tiermodell genommen und in den Schlamm gedrückt und das dann einfach verkauft als Fußspuren von Nessie. Also statt gefeiert zu werden, lachen die Menschen Marmaduke aus. Und dieser schwört sich Rache. Er baut mit Hilfe seines Stiefsohns, also mit dem Mann, der im Krankenhaus liegt, und diese Geschichte veröffentlicht an ein Spielzeug-U-Boot einen künstlichen Hals mit einem kleinen Kopf. Das ganze Modell ist nicht viel größer als ein Lineal, also super klein, und das setzen sie ins Wasser des Sees. Und zack, entsteht das legendärste Foto der Geschichte. Als diese Erzählung öffentlich gemacht wird, geht natürlich ein kollektives Raunen durch die Menschen. Über 60 Jahre lang haben sie Nessie und das Foto davon für echt gehalten. Und jetzt ist das alles geplatzt. Und das Verrückteste, Marmaduke, also der Stiefvater des Mannes aus dem Krankenhaus, der macht das Foto damals nicht aus Geldgier oder um berühmt zu werden, sondern einfach nur aus verletztem Stolz. Und damit tritt er eigentlich erst die ganze Saga um Nessie los. Und jetzt ist der allerstärkste Pfeiler von allen, die an das Monster glauben, weggebrochen. Und dennoch verschwindet die Legende nicht. Kapitel 5: Die finale Suche. Es sind mittlerweile nicht mehr nur Laien mit Kameras, die auf die Jagd nach dem Monster gehen. Die Wissenschaft will auch endlich und ein für alle Male klären, was Phase ist. Eine der wichtigsten Techniken dieser neuen Suchphase ist damals das Sonar. Dabei senden Geräte von Booten aus gezielte Schallimpulse ins Wasser. Diese breiten sich dann so lange aus, bis sie auf feste oder bewegliche Objekte treffen. Davon kommt dann das Signal als Echo zurück und so entsteht nach und nach ein ziemlich genaues Bild vom gesamten See bis zum Boden. Im August 1972 entdeckt dann sogar eine Gruppe Forschende ein 7 bis 10 Meter langes Objekt. Sogar die Harvard-Universität und das Time Magazine glauben, dass das das Monster sein könnte und dass es lebendig ist. Doch schon nur 2 Jahre später wird aufgeklärt, dass es gefakte Aufnahmen sind. 2003 findet dann der nächste ziemlich große Scan statt und dieses Mal ist das Ergebnis sehr ernüchternd. Man findet zwar ein paar Fischschwärme, Felsen, Höhlen und Seepflanzen, aber sonst nichts. Doch davon lassen sich Nessie-Enthusiasten natürlich nicht entmutigen. 2016 wird erneut gescannt mit zusätzlichen Unterwasserrobotern und auf einmal wieder Aufregung. Auf einem der Geräte erscheint plötzlich ein großes, unbekanntes Objekt in 180 Metern Tiefe. Ihr findet das Foto als Nummer 5 in den Shownotes und wenn man sich das so anguckt, ja, dann kommt es den Beschreibungen des Monsters tatsächlich ziemlich nahe. Sofort tauchen Roboter mit Kameras herab, doch dann die Ernüchterung. Und ey Leute, das ist jetzt wirklich einfach nur absurd. Das ist typisch Menschheit, was da passiert ist. Das gefundene Objekt, das genau aussieht wie Nessie, ist nämlich tatsächlich Nessie. Und zwar ein künstliches Nessie-Modell, das für einen Hollywood-Film gebaut und einfach auf dem Grund des Sees vergessen wurde. Stellt euch mal vor, da hat irgendjemand einfach dieses Modell da liegen gelassen und ein paar Jahrzehnte später denken die Leute sich, oh Gott, ja, das ist es. Und dann fällt ihnen auf, ach so, das haben wir selbst dahingelegt. Also, am Ende auch wieder eine riesige Suche ohne Erfolg. Und den finalen Dolchstoß bekommt die Legende dann durch das, was Forschende 2018 machen. Sie entnehmen damals nämlich nochmal hunderte Wasserproben aus dem gesamten Loch Ness. Diese werden dann in Laboren auf genetische Spuren untersucht, denn jedes größere Lebewesen hinterlässt Hinweise, Hautzellen, Schleim oder Absonderungen, die man dann im Wasser nachweisen kann. Und auch hier ist das Ergebnis negativ. Man findet ohne Ende Spuren von bekannten Tierarten, aber keine einzige, die unbekannt ist. Für die, die daran glauben wollen, wird Nessie wohl trotzdem auf ewig als Legende weiterleben. Vielleicht ist es die Faszination, dass es doch mysteriöse, unerklärliche Dinge auf unserer Welt geben könnte. Doch für die Wissenschaft ist spätestens durch die ganzen Analysen und Scans die Rätselei an dieser Stelle zu Ende. Und wie sieht's für euch aus? Zusammenfassung: Der Loch Ness ist ein ziemlich großer, langgezogener See im Norden Schottlands. Auffällig dunkles Wasser und oft dichter Nebel schaffen seit Jahrhunderten eine geheimnisvolle Atmosphäre und im Jahr 565 gibt es dann auch noch die passende Legende dazu. Ein Mönch namens Columba soll ein Ungeheuer im Wasser vertrieben haben. Die Geschichte gerät jedoch lange in Vergessenheit, bis im 18. Jahrhundert am See eine Straße gebaut und die Region damit für viele zugänglich gemacht wird. Reisende kommen vorbei und spätestens ab den 1930er Jahren kommt es zu immer mehr Sichtungen. Unter anderem 1933, als ein Mann mit seiner Ehefrau ein großes Tier die Straße kreuzen gesehen haben will. Diese Geschichte wird dann von Zeitungen aufgegriffen und so erinnert man sich dann wieder an die Story des Mönchs. 1934 erscheint dann auch noch das berühmteste Nessie-Seemonster-Foto jemals. Ein langer Hals, der aus dem Wasser ragt. Sehr, sehr lange gilt es als der Beweis. Doch 1994, 60 Jahre später, wird klar, dass es eine gezielte Fälschung zweier Männer gewesen ist. Es folgen daraufhin wissenschaftliche Untersuchungen mit neuen technischen Möglichkeiten. Man will quasi die Legende für ein und für alle Mal für beendet erklären. Sonar, Unterwasserroboter und DNA-Analysen scannen den gesamten See und sie alle enden erfolglos. Man findet zwar Fische, Strömungen und alte Objekte, aber kein unbekanntes Großtier. Natürlich gibt es heute unterschiedlichste Theorien, wie das Ganze entstanden sein könnte. Unter anderem, habe ich ja schon bereits gesagt, gehen einige davon aus, dass es ein alter Dinosaurier gewesen sein könnte, der mal im See gelebt hat und der den Menschen damals Angst und Schrecken bereitet hat, der Plesiosaurier. Doch diese Theorie wird schnell widerlegt, denn der Loch Ness ist erst nach der letzten Eiszeit, also vor knapp 10.000 Jahren, entstanden. Der letzte Plesiosaurier ist allerdings vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Ein weiterer Ansatz besagt, dass Nessie nie ein Monster war, sondern einfach nur viele extrem große Fische. Europäische Welse zum Beispiel, die können bis zu 5 Meter lang werden und auch über 100 Jahre alt. Und tatsächlich wurden diese im 19. Jahrhundert in viele schottische Seen ausgesetzt. Für die ein oder andere Sichtung also eine plausible Theorie. Unter Umständen haben sie sich dann einfach nicht weiter vermehrt und sind mit der Zeit aus den Seen ausgestorben. Das würde übrigens auch erklären, warum die Sichtungen mit den Jahren immer weniger wurden. So oder so. Zwei Sachen sind bei dieser Geschichte sicher. Erstens, dass sehr wahrscheinlich nie ein echtes Monster im Loch Ness gelebt hat. Und zweitens, dass die Menschheit wahrscheinlich trotzdem niemals komplett damit aufhören wird, daran zu glauben. Ha, Freundinnen und Freunde, irgendwie, also jetzt bin ich mal gespannt, ob es nur mir so geht, aber irgendwie ist es schade, oder? Ich habe irgendwie richtig doll gehofft, dass wir in der Recherche doch plötzlich einen ganz neuen Artikel finden, der einen Hinweis darauf liefert, dass man mit neuesten Methoden Nessie gefunden hat. In einem Nachbarsee oder so. Und dass es dann irgendwie wie in diesem einen Film hat sich Nessie mit Menschen angefreundet und man kann sonntags gegen das Monster Schach spielen oder Yu-Gi-Oh! Oder naja, ist auch egal. Aber leider wird daraus wohl eher nichts. Und dennoch haut natürlich gerne wieder alles an Fragen zu dieser Folge raus, beantworten wir dann alles. Und ja, das klingt jetzt ziemlich hart. In 4 Wochen. Dazu gleich nochmal mehr. Jetzt gehen wir aber erstmal darauf ein, was ihr alles zur letzten Woche wissen wolltet, als es um das Weihnachtsfest ging. Die erste Frage ist von Laris. Johnny, warum kommt in Deutschland eigentlich bei manchen das Christkind und bei manchen der Weihnachtsmann? Ja, das liegt an regionalen Traditionen und wie in der letzten Woche erwähnt, vor allem auch an der Geschichte der Reformation. In katholisch geprägten Gegenden, also zum Beispiel auch ganz besonders im Süden Deutschlands, da bringt traditionell das Christkind die Geschenke. Im Norden, Osten und auch in großen Teilen des Westens hat sich durch Werbung, Literatur und den Einfluss Amerikas der Weihnachtsmann durchgesetzt. Und natürlich kann man das hier an der Stelle auch wieder nicht pauschalisieren, das ist auch ein bisschen von Familie zu Familie unterschiedlich. Bei mir war es zum Beispiel immer der Weihnachtsmann und bei meiner Schwester das Christkind. Also, um das kurz zu erklären, Zoe und ich sind Halbgeschwister. Wir haben den gleichen Papa und daher nicht immer am gleichen Ort auch Weihnachten gefeiert. Nummer 2 kommt von Basti. Er möchte wissen, wie die Figur Knecht Ruprecht entstanden ist. Also, der Knecht Ruprecht ist auch aus mittelalterlichen Volksbräuchen rund um Winterdämonen entstanden. So ein bisschen wie der Krampus. Und wie auch der Krampus in Österreich, soll auch der Knecht Ruprecht quasi der Begleiter des Nikolaus sein. Also derjenige, der die Kinder prüft und die Unartigen bestraft, während er die Artigen an den Nikolaus weiterleitet und diese werden dann vom Nikolaus beschenkt. Der Knecht Ruprecht wirkt aber in den Erzählungen eher belehrend und moralischer und der Krampus eher furchteinflößend und wild. So, und die letzte Frage für nicht nur diese Folge, nicht nur dieses Jahr, sondern für die letzte Wissen mit Johnny-Folge in den nächsten 4 Wochen. Die kommt von btw.nabil011. Meine Güte, das klingt wie meine allererste E-Mail-Adresse. Johnny, heißt das jetzt, dass Weihnachten gar nicht aus der Bibel kommt, sondern dass die Menschen es selbst erfunden haben? Und ja, also kurz gesagt, ist es genauso, wie du es formuliert hast. Weihnachten, wie wir es heute kennen, ist kein Fest, das so in der Bibel steht. Dort wird zwar von der Geburt Jesu erzählt, aber ohne Datum und es wird auch nicht ein jährliches Fest daran geknüpft. Wie gesagt, die ersten Christen feiern Jesus Geburt gar nicht, sondern konzentrieren sich eben auf Ostern, also auf seine Wiederauferstehung. Weihnachten ist also eher eine menschliche Konstruktion, aber natürlich im Kern mit religiöser Bedeutung. So, und damit sind wir nun am Ende dieser Folge angekommen. Am Ende, ich habe es gerade schon gesagt, der letzten Folge dieses Jahres. Unglaublich. Ich glaube, ich habe jetzt in dieser Sekunde gerade überhaupt keine Chance, die richtigen Worte zu finden. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die allererste Folge Wissen mit Johnny, ihr erinnert euch, die habe ich ungefähr, ich schätze, 20 Mal aufgenommen und auch zwei, dreimal so richtig aufwendig produziert mit unterschiedlichen Soundeffekten und Musikbetten. Und dann habe ich das alles immer wieder meinen Freundinnen und Freunden und meinen Familienmitgliedern gezeigt. Ich war so aufgeregt und auch beim allerersten Hochladen. Und na gut, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich auch irgendwie immer noch seitdem bei jeder neuen Folge aufgeregt, die ich hochlade, damit ich irgendwie dann euer Feedback lesen kann. Und wir sind mittlerweile ein Team, das irgendwie alles von euch sich anguckt und jede Nachricht und jede E-Mail und jede DM auf Instagram liest. Es ist unglaublich, wie viel passiert ist. Dieses Jahr haben wir 48 Folgen rausgebracht. Und mit unserem Football-Podcast und auch mit Wissen mit Zoe kommen wir fast auf 80 Stück. Dazu unzählige Videos, jeden Tag Postings im WhatsApp-Kanal. Eine große Live-Show gab es dieses Jahr im August. Wir haben einen Adventskalender rausgebracht und den mit euch durchgerätselt die letzten Tage. Und ich kann euch wirklich sagen, ich fühle mich so ein bisschen wie nach einem Tag als Kind im Schwimmbad. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Also man ist einerseits richtig, richtig, richtig glücklich, aber auf der anderen Seite auch richtig, richtig, richtig fertig. Also, boah, Leute, ey, wirklich, ich bin wirklich ein bisschen kaputt. Das darf ich an der Stelle mal ganz ehrlich sagen. Und da uns allen Mental Health sehr, sehr, sehr wichtig sein sollte, darf ich, glaube ich, auch an der Stelle ganz offen sagen, dass ich diese 3 Wochen Pause auch wirklich brauche. Und ich glaube, es geht auch vielen im gesamten Team so. Daher laden wir jetzt mal unsere Akkus wieder auf, damit wir weiter mit euch eintauchen können in die Themen, die die Welt verändert haben. Damit wir weiter verstehen können, warum das alles heute so ist, wie es ist. Dazu findet ihr auch eine kleine speziellere Abstimmung. Ihr dürft nämlich entscheiden, in welche Richtungen es in Zukunft noch mehr gehen soll bei uns hier. Ansonsten, da kann ich mich vor euch nur verneigen. Also ich schwör's euch, ihr seid mit Abstand die beste und most wholesome Community der Welt. Danke für euren Support. Danke für eure so tollen Kommentare, eure Fragen, auch für eure so zu 99,999% so respektvoll und konstruktiv formulierte Kritik, wenn ihr mal was habt, das euch nicht gefällt. Also ihr macht das alles großartig. Ihr seid wirklich super. Danke. Und auch daher möchten wir uns natürlich noch mit 2 guten Nachrichten hier in die Pause verabschieden. Erstens, auch wenn es hier bei Wissen mit Johnny 3 Wochen lang Ruhe geben wird, laufen Wissen mit Zoe und Football Wissen mit Johnny, unsere beiden anderen Podcasts, weiter. Die findet ihr nochmal in den Shownotes unter dem Punkt alle unsere Podcasts, wenn ihr auch da mal reinhören wollt. Und gute Nachricht Nummer 2. Wir haben ja immer nach jeder Pause eine große Neuerung für euch. Und die in 4 Wochen kommen wird, versprochen, die hat es in sich. Ich kann schon mal ein bisschen teasen. Es wird eine ganz spezielle Möglichkeit des Austauschs für euch alle geben. Also sowas wie einen Kanal, in dem ihr euch untereinander als Wissenscommunity vernetzen und zu den Folgen miteinander schreiben könnt. Vielleicht schaue ich auch selbst dort ab und zu mal mit rein und schreibe mit euch. Vielleicht wird es da auch sogar mal einen Livestream oder so geben. Da ist ganz schön viel möglich. Mehr zu all dem gibt es aber dann erst in Folge 68, also nach der Pause, kommt am 25. Januar raus, falls ihr euch schon mal eine Erinnerung stellen wollt. Solange passt bitte alle gut auf euch auf. Seid lieb zueinander, kommt gut ins neue Jahr. Wir verbleiben natürlich auch über diese lange Pause mit ganz, ganz, ganz viel Liebe für euch alle. Danke wirklich für alles und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ah, jetzt hätte ich's fast vergessen. Ihr merkt, ich brauche eine Pause. Natürlich will ich noch das kleine Rätsel auflösen, das wir in der letzten Folge für euch hatten. Die Adventskalender, Freundinnen und Freunde wissen schon Bescheid. Wir haben eine ganz besondere Zahl gesucht. Denn vor dem Spiegel identisch und wenn man sie dreht, unendlich, ist natürlich die Zahl 8. Und damit Happy Pause euch allen und nochmal ganz, ganz viel Liebe.